schneidet ihr am Anfang.
Nimmt schon auf.
Outtakes rein.
Hast du unseren Podcast noch nie gehört?
Mann, sorry. Ey.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge schon vom Runner's World Podcast. Aber irgendwie ist es ja auch eine kleine Premiere, denn wir machen zum ersten Mal eine große Special-Sondersendung zu dem großen Thema Nachhaltigkeit. Wir haben in unserer August-Ausgabe dieses Jahr eine Green Issue als Flipcover. Also wenn man das Heft umdreht, dann geht es da ganz groß nur um Nachhaltigkeit. Wir haben aber gesagt, das reicht uns immer noch nicht und deswegen besprechen wir das Thema jetzt nochmal hier im Podcast. Sitzen auch mit einer größeren Runde hier zusammen. Ich sage einmal kurz an, wer so da ist. Und zwar haben wir hier einmal Britta direkt neben mir.
Hallo.
Max ist da aus der Redaktion von Men's Health.
Hallo.
Auch aus der Redaktion ist Tom heute da.
Moin.
Die Jana aus der Runner's World Redaktion sitzt hier.
Hi.
Und Heinrich ist auch noch da.
Hallo.
Also viele Leute, viel zu besprechen. Thema Nachhaltigkeit ist gerade so irgendwie überall präsent. Aber was heißt das denn eigentlich? Also was versteht man darunter? Tom, du bist da, glaube ich, so ein bisschen der Experte.
Ja, ein bisschen zumindest. Nachhaltigkeit ist nicht, wie die meisten denken, ein Zustand, sondern vielmehr eine Entwicklung, bei der man versucht, den gegenwärtigen Zustand für die Zukunft zu gewährleisten. Also nicht nur für einen kurzen Zeitraum nachhaltig zu sein, sondern für einen möglichst langen Zeitraum, für möglichst viele Generationen. Wenn wir von dem Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir also auch ein bisschen von Chancengleichheit. Ursprünglich kommt der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft. Da meinte nämlich mal ein Förster um 700 herum, man dürfte nur so viel abholzen, wie auch gepflanzt wird, beziehungsweise so viel, wie auch in absehbarer Zeit nachwächst. Damit hat er versucht, das ökologische System und seine natürlichen Eigenschaften so zu erhalten, wie sie zu der Zeit waren. Der Fokus lag dabei lediglich auf dem ökologischen Aspekt. Ein bekanntes, beziehungsweise das bekannteste Nachhaltigkeitsmodell ist das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit und umfasst noch zwei weitere Aspekte, neben der Ökologie noch das Soziale und das Wirtschaftliche. Unter dem Sozialen versteht man beispielsweise die Gleichberechtigung oder generell demokratische Werte. Unter dem Wirtschaftsaspekt beim Wirtschaftsaspekt versucht man langfristig eine starke Wirtschaft zu generieren. Man versucht jedoch auch, die Wirtschaft mit dem Sozialen neuerdings ein bisschen zu verbinden, indem man hauptsächlich den Fokus auf das Bedürfnis der Kunden legt. Die drei Säulen aus dem Modell stützen den Nachhaltigkeitsbegriff, wodurch sie in Abhängigkeit voneinander stehen. Und wenn man nicht auf alle Rücksicht nimmt, kann auch keine Nachhaltigkeit erreicht werden. Das ist logisch, wenn man bedenkt, das Modell würde einstürzen, wenn nicht alle Säulen den gleichen Wert hätten und eine Säule höher wäre als die andere. Damit kommen wir schon zur Schwierigkeit, denn die drei Aspekte werden meistens eben nicht gleichgewichtet. Sie haben nämlich keine Einheit, in der man sie messen kann. Und momentan steht vor allem die Wirtschaft im Mittelpunkt und stellt wohl die höchste Säule momentan dar. Das Problem geht ein weiteres Modell einer britischen Ökonomin an, das sogenannte kreisförmige Donut-Modell. Klingt albern, ist es aber nicht, denn es greift genau dieses Problem auf. Bei dem Donut-Modell spielt sich die Ökonomie zwischen dem sozialen Fundament der Gesellschaft und den ökologischen Grenzen, also der zumutbaren Belastung der Umwelt ab. Sprich, die Wirtschaft muss sich anpassen, nicht andersherum.
Moment mal, das verstehe ich noch nicht so ganz. Wie funktioniert das? Wer sitzt in der Mitte?
Also in der Mitte sitzt niemand. Deswegen heißt es ja auch Donut-Modell. In der Mitte ist quasi ein Loch. Und außenrum befinden sich zwei Ringe. Einmal der Ring, der ökologische Ring und einmal der soziale Ring. So. Und die Ökonomie kann nur funktionieren, wenn die Aspekte, die ökologischen Aspekte und die sozialen Aspekte berücksichtigt werden und wenn nachhaltig auf diese eingegangen wird, beziehungsweise wenn diese nachhaltig geschützt werden.
Und die Ökonomie ist auch ein Ring, oder?
Die Ökonomie ist in dem Modell nicht richtig drin, die ist außen vor. Das Modell ist von einer Ökonomin und sie sagt, die sozialen Aspekte und die ökologischen Aspekte müssen funktionieren. Nur dann kann die Ökonomie auch funktionieren.
Also es baut im Grunde so ein bisschen aufeinander auf und zieht sich so nach außen.
Ja,
genau. Und es gibt der Ökonomie den Rahmen vor, in dem sie sich überhaupt entwickeln kann. Weil wenn halt die natürlichen Grenzen der Erde zu Ende sind, dann kann sich die Wirtschaft auch nicht weiterentwickeln.
Genau das.
Das Donut-Modell ist aber nur ein eigenes Modell dieser britischen Ökonomen, die das ist also nicht in irgendeiner Form realisiert. Oder gibt es Bereiche der Wirtschaft, die nach diesem Modell arbeiten?
Nicht so richtig. In der Wirtschaft wird versucht, zunehmend mehr, wie ich schon gesagt habe, den Fokus auf das Soziale zu legen, also auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und natürlich auch nachhaltig zu produzieren, seien es jetzt Sportklamotten oder sonstige Artikel. Aber die direkte Anwendung ist schwer, weil halt eben so viele Aspekte mit da reinspielen.
Und kommt der soziale Aspekt auch bei den Mitarbeitern zum Tragen? Weil ich meine, dass sich die Unternehmen auf die Wünsche der Kunden fokussieren, das ist ja relativ bekannt oder wird auch schon lange so gemacht. Aber dass auch die Mitarbeiter gut arbeiten, gut bezahlt werden, gleichberechtigt bezahlt werden, spielt das auch eine Rolle bei dem Modell?
Auf jeden Fall. Also eigentlich kann man sich alles, was man sich vorstellen kann unter dem sozialen Aspekt, sei es jetzt die faire Bezahlung der Mitarbeiter oder die faire Bezahlung der Arbeiter in den Produktionsstätten, alles, was man sich vorstellen kann, spielt irgendwie in dieses Modell mit rein. Und anders finden die Aspekte aus dem Modell auch Anwendung, und zwar in den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN. Denn diese Ziele kann man quasi 1:1 von diesem Donut-Modell auch ablesen. Das heißt, die Ökonomin hat versucht, die Nachhaltigkeitsziele der UN auf ihr Modell zu übertragen.
Die Frage bei all dem ist ja nur immer, wer hat die größere Macht, sich da durchzusetzen? Und es ist ja kein Zufall, dass sich eben irgendwie bei dem Drei-Säulen-Modell die Wirtschaft in den Vordergrund gedrängt hat in den letzten Jahrzehnten gegenüber dem sozialen und dem ökologischen Aspekt, weil sie einfach jedenfalls in der Marktwirtschaft die größten Möglichkeiten hat, um nicht zu sagen die größte Macht. Und ein neues Modell müsste ja zuerst einmal einen Weg vorsehen, wie man das zurückdrängen kann oder was man dem entgegensetzen kann. Und wenn das nur eine idealistische Idee ist, dass man eben irgendwie die anderen Aspekte auch berücksichtigen sollte in einem schönen Kreiskringel- oder Donut-Modell, ist aber immer noch die Frage, wie wird das jetzt Realität?
Aber ist es nicht so, dass genau deshalb die Wirtschaft im Grunde außen vor genommen wird und ohne Soziales die Wirtschaft gar nicht funktionieren kann in dem neuen Modell? Also das merken wir ja in der normalen Welt jetzt gerade, wenn wir uns diesen Donut wegdenken, dass die Natur uns gerade irgendwie bei allem, was wir wirtschaftlich unnachhaltig versuchen, entgegenkommt. Und bei Fridays for Future und so weiter halt alle, also die komplette Gesellschaft, das komplette Soziale auch dagegen arbeitet und deshalb da das langfristig ja nicht funktionieren kann.
Ja.
Und deshalb denke ich, dass ja genau dieses neuere Modell den richtigen Ansatz hat da eigentlich.
Ich glaube, Heinrich meinte, dass man die Wirtschaft aktiv nochmal ein bisschen zurückschrauben müsste, beziehungsweise reguliert. Aber ich glaube, wie Max das gerade gesagt hat, dass die Wirtschaft sich von alleine reguliert, wenn man den Fokus auf die ökologischen und sozialen Aspekte legt.
So die Theorie.
Ja, Theorie ist auch vielleicht so ein bisschen das Stichwort, ne? Also im Prinzip sind das ja nur alles Modelle. Und was heißt das jetzt so für jeden Einzelnen? Also wenn wir jeden Tag irgendwie versuchen, unser Leben ein bisschen nachhaltiger zu machen, dann denken wir vielleicht nicht an das Donut-Modell oder das Drei-Säulen-Modell. Ja, vielleicht ist da auch so ein bisschen konkret die Frage, was ist das überhaupt so im Bereich Sport? Das haben wir ganz allgemein drüber gesprochen, was Nachhaltigkeit bedeutet, aber wie ist das denn jetzt so in dieser Subkultur Sport? Max, ich glaube, du hast dich vor ein paar Monaten schon mal so damit auseinandergesetzt.
Ja, genau. Wir haben im Heft auch eine schöne Geschichte dazu und haben da verschiedenste Aspekte berücksichtigt. Das fängt bei Fitnessstudios an, die momentan einfach noch relativ ungrün sind, um es mal so zu sagen, relativ wenig nachhaltig. Es gibt ein paar, die sind mit erneuerbaren Energien versorgt oder haben Solarzellen auf dem Dach und so, was schon ein Anfang ist. Aber wenn man sich da umguckt, gibt es Einwegbecher, es gibt tierische Eiweißprodukte und so weiter. Und da gibt es halt aber viel mehr Ansätze, die wenige Studios in London und Berlin und in den ganz großen Städten, wo die Nachfrage dementsprechend schon da ist, die das schon nutzen. Und das kommt durch Fitnessgeräte, die selber Strom erzeugen, durch Wände, die im Grunde aus Glas bestehen, also Außenwände, die aus Glas bestehen, wodurch man viel weniger Licht braucht, durch eine clevere Luftzirkulation, wodurch Klimaanlagen weggestaltet werden und auch durch eine komplett andere Materialisierung von Geräten. Heißt, dass wir nicht mehr Plastik oder Metall nutzen im Fitnessstudio, sondern zum Beispiel Holzgeräte. Und das ist im Grunde auch das, was wir zu Hause nutzen können. Denn von einer Langhantel oder einer Kurzhantel, die aus Holz ist und wo es die gleichen Gewichtseinheiten gibt, von 5 Kilo bis hin zu, was weiß ich, 50 Kilo Scheiben, die sind vielleicht minimal größer, wiegen aber halt genau das Gleiche und lassen sich genauso handeln. Und Holz ist ein sehr, sehr robustes Material, das sich da auch verwenden lässt. Und beim Yoga gibt es Yogamatten aus Kork. Es gibt für alle, die Regeneration machen, Faszienrollen und so Triggerpunkte, so Triggerbälle, die es aus Kork oder Holz gibt. Also da gibt es ganz, ganz viele natürliche Materialien, die schnell nachwachsen, die sich viel besser nutzen lassen als eben Metalle oder Plastik. Und von den Sachen, die man irgendwie selber bewegt, zu den Sachen, die man im Körper hat, auch da gibt es natürlich die verschiedensten Sachen, da kommen wir später auch nochmal zu, aber das fängt einfach damit an, schon Bio- und Fairtrade-Produkte zu kaufen, anstatt einem Shirt, was man gerade über was weiß ich wo bestellt hat und das extra aus China dann eingeflogen wird und einen größeren CO2-Fußabdruck hat, als ich durch private Reisen im ganzen Jahr. Und das ist, glaube ich, und so ist, glaube ich, auch die gesamte Meinung, ein total falscher Ansatz. Hm. Und das geht halt auch weiter, wenn man immer noch im Fitnessstudio ist und sich danach duscht oder so, kann man halt auch einfach mal entweder das Duschzeug weglassen, weil man am Abend vielleicht zu Hause eh nochmal duscht oder am nächsten Morgen duscht und für die Stunde, die man im Auto sitzt oder idealerweise vielleicht sogar mit dem Fahrrad fährt oder läuft, da einfach sich nicht duscht, weil man eh keinem begegnet. So, ja, das sind so die Punkte und dann geht's halt weiter mit Nahrung oder mit Supplementen, die halt viele im Fitnessstudio nehmen oder viele im allgemeinen Sport- und Fitnessbereich, von Eiweißshakes, die halt nicht aus Molkeisolat irgendwie bestehen müssen, sondern halt auch einfach aus Proteinen, die von Erbsen stammen können oder Sojaproteine und die halt vegan sind und so.
Vielleicht sollten wir das nochmal kurz erklären, warum Erbsenprotein oder Sojaprotein ein bisschen nachhaltiger ist als Molkenprotein, außer dass jetzt keine Tiere dafür sterben, geht es da ja auch, glaube ich, um den CO2-Ausstoß, den das Ganze eben hervorruft, richtig? Also im Prinzip ist das ressourcenschonender.
Genau, wobei auch da Soja zum gewissen Teil kritisch zu betrachten ist, da gilt es dann wieder auf Bio zu achten, aber im Grunde wird durch den erhöhten Verbrauch von Tierprodukten, ob jetzt Whey und Molkeprotein oder was auch immer, wird natürlich der Verbrauch an Tieren als oder an einem Tier als Produkt auch einfach höher. Und dadurch wird mehr Futter benötigt, werden mehr Tiere benötigt. Und das ist einfach entgegen der Natur unseres Planeten, dass wir Tiere züchten, nur dafür, dass wir sie in Unmengen verbrauchen, sondern im Grunde brauchen wir das gar nicht so und leben idealerweise von was anderem. Und bei einem Erbsenprotein zum Beispiel oder Lupinen oder was auch immer, da gibt es die verschiedensten Ansätze von veganen Proteinpulvern, werden diese CO2-Ausstöße eigentlich nicht nur oder viel weniger generiert.
Da würde ich mich ja beinahe fragen, ob man denn überhaupt Whey-Produkte braucht und ob man nicht auch da eher Verzicht üben sollte und das nicht dann am Ende die bessere Lösung ist. Also bevor man jetzt anfängt, auf ein zertifiziertes Proteinpulver aus dem Internet zurückzugreifen, könnte man sich eigentlich auch überlegen, ob man nicht irgendwie sich selber mal, ich weiß nicht, ein paar Bohnen in die Pfanne haut oder so. Das wäre vielleicht praktischer.
Klar, du hast vollkommen recht.
Oder weniger praktisch, aber nachhaltiger.
Absolut. Absolut richtig, denn das ist alles am Ende auch Müll und Versandkosten und was auch immer das entsteht, dadurch, dass wir das kaufen. Nur wer sich oder wer auf keinen Fall darauf verzichten kann, sollte vielleicht überlegen, nicht eher auf solche Produkte umzuswitchen. Idealerweise natürlich ist es einfach mit einer normalen, ausgewogenen Ernährung, die auch proteinlastiger, fettlastiger, kohlenhydratlastiger, was auch immer sein kann, halt auch getan. Proteinpulver, was auch immer, tun es im Leistungssportbereich, in dem die wenigsten aus der allgemeinen Fitness- und Sportbranche sich einfach bewegen. Und da reicht es meistens. Und dazu kommen natürlich, wenn ich mir irgendwie auch veganes Whey bestelle oder veganes Proteinpulver, kommt halt die Verpackung dazu, die weiterhin irgendwie aus Plastik entsteht.
Weil genau, das sind die großen Plastikdosen. Genau. Und dazu kommt der Versand und dazu kommt möglicherweise auch noch das ordern im Netz und die Suche im Netz. Da denke ich ja auch manchmal, vielleicht ist das ganze Netz von vornherein nicht ganz so nachhaltig, weil es ohnehin schon dazu führt, dass man anfängt, sich Sachen von woanders her zu bestellen, anstatt sie nebenan zu kaufen.
Wobei ich da ja immer denke, die Sache ist ja dann, wie man es macht, ne? Also man könnte auch diesen Versandhandel sicherlich irgendwie nachhaltiger machen, wenn das nur noch per Elektroauto geschieht, das dann mit Ökostrom fährt.
Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen Augenwischerei. Also und das Problem habe ich auch allgemein mit irgendwie Neubenennungen und also nicht unbedingt mit Labels. Also Labels sind eine super Sache, aber die Idee, dass man einfach eine Lösung dadurch findet, dass man ein möglicherweise technisch noch stärker aufbereitetes Produkt wählt, was vermeintlich irgendwie besser ist, aber dafür noch aufwendiger produziert ist und noch von aus größerer Ferne herbeitransportiert wird, das löst am Ende das Problem, glaube ich. Nicht.
Aber ich glaube, da hat man auch oft das Dilemma, dass man sich vielleicht Fairtrade-Produkte kaufen möchte, T-Shirts für den Sport, die nachhaltig produziert wurden oder aus nachhaltigen Materialien bestehen, die aber einfach in dem Sportladen um die Ecke nicht erhältlich sind, ja. Weil es wohnt halt nicht jeder in einer großen Stadt, wo es einfach irgendwelche Ökoläden gibt. Wo man Sportmode kaufen kann, die nachhaltig ist. Und dann finde ich es durchaus gerechtfertigt, dass man sich so etwas auch online bestellt.
Ja, wir müssen nur aufpassen, glaube ich, dass wir eben nicht darauf hereinfallen, dass uns eben irgendwie die Industrie suggeriert, es gäbe da etwas, was eben irgendwie noch, ich weiß nicht, eine halbe PET-Flasche zusätzlich irgendwie vielleicht recycelt hat. Und deshalb denke ich, das ist jetzt ein bisschen besser als der Schuh, den ich sowieso schon habe oder so und kaufe mir das auch noch. Wir müssen zuallererst mal immer unseren wirklichen Bedarf klären.
Genau, ich glaube, es geht da einfach um den bewussten Umgang erstmal damit. So, was ist das wirklich erstmal sinnvoll? Brauche ich das oder ist es was Werbung mir suggeriert, dass ich das eventuell unbedingt brauche, jetzt gerade das 17. Shirt oder was auch immer? Und dann halt, dass ich dann mir überlege, okay, bestelle ich jetzt vielleicht einmal das, morgen das oder warte ich 3 Tage und bestelle einmal alles zusammen, was ich wirklich brauche und überlege halt, macht das überhaupt Sinn?
Ja, und auch wirklich, was ich wirklich brauche. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe gerade gestern Abend noch eine Doku gesehen, die hieß Das große Ausmisten oder irgendwie so. Und da wurden auch Zahlen genannt, dass jeder Europäer im Schnitt 10.000 Dinge besitzt und davon aber nur ungefähr 20% nutzt. So. Dann kann man sich ja auch überlegen, wie viel Prozent von meinen Laufschuhen oder Laufklamotten benutze ich eigentlich wirklich und brauche ich dann wirklich noch neue, wo ich schon so viel habe.
Und dann nochmal kurz zurückzugehen, du kannst halt auch viel selber recyceln oder selber einfach herstellen, wenn du nochmal zurück zu so einem Nahrungsbereich gehst, dass so Riegel, die du dir kaufen kannst und die jeder einzeln in Plastik verpackt sind, halt einfach selber machen kannst. So Nüsse, was auch immer, Bio-Fairtrade gemahlen.
Ein bisschen Honig.
Vielleicht Früchte. Sogar noch Früchte.
Und alles zusammenrühren, aufs Backblech streichen.
Genau.
Eine Weile in den Ofen.
Durchschneiden.
Auseinanderschneiden, schon hat man die hausgemachten Müsli-Riegel.
Das ist lecker.
Wirklich wunderbar. Habe ich für das Ragnar Relay doch auch gemacht.
Stimmt. Ja.
Ich habe gar keinen abbekommen.
Weil du im falschen Bus gesessen hast. Also bei Laufbekleidung haben wir natürlich das Problem, dass man auch bei mancher Outdoor-Bekleidung hat, dass die eigentlich heutzutage fast vollständig aus Synthetikfasern produziert ist, was ja auch die meisten Läufer als einen großen Fortschritt betrachten.
Und zwar, aber wieso ist denn Synthetikfaser eigentlich ein Problem?
Genau, Synthetikfaser hat eben irgendwie ganz elementar schon mal den Haken, dass sie eben aus Erdöl hergestellt ist, aus Mineralöl und damit biologisch nicht abbaubar ist. Das heißt also, das T-Shirt aus Polyamid oder der Laufschuh aus EVA und PU und ich weiß nicht was, der vergeht auf der Müllkippe einfach gar nicht, nie. Und selbst die so ein bisschen modifiziert sind, brauchen auch noch Ewigkeiten, bis sie vielleicht mal irgendwie ansatzweise zerfallen. Also das ist schon mal ein Riesennachteil. Das heißt also, wir mit jedem Teil, was wir uns da anschaffen, erhöhen wir eben irgendwie die Müllmenge weltweit. Das heißt also, wir müssen eben irgendwie mindestens die Sachen, die wir da kaufen, länger nutzen. und uns eben auch Gedanken machen, woraus sie wirklich bestehen.
Und es gibt ja auch noch das Problem des Mikroplastik. Also wenn einfach Kunststoffsachen gewaschen werden in der Waschmaschine, geht da immer ein bisschen Mikroplastik ab, was einfach ins Meer gelangt.
Mhm. Genau, diese Kunststofffasern, die zersetzen sich irgendwie auf eine andere Art und Naturfasern vielleicht auch, aber die, was da dann eben irgendwo in den Meeren landet, das verschwindet dann eben auf biologische Weise, aber eben irgendwie diese Mikroplastik eben nicht. Und dazu kommt, dass eben irgendwie gerade bei den Synthetikfasern in der Herstellung auch noch ein erheblicher Einsatz von Chemikalien nötig ist, und das ist gerade auch im Sportbereich sehr wesentlich. Im Grunde kann man sagen, dass für jede Funktion, die man in einer Funktionsfaser oder in einer Funktionskleidung haben möchte, also dass es zum Beispiel atmungsaktiv ist oder irgendwie Schweiß absorbieren, dass es den Schweiß transportiert oder dass es hinterher nicht stinkt oder nicht ganz so doll oder dass es schneller trocknet. Das sind alles Funktionen, die eben irgendwie durch chemische Bearbeitungsprozesse erzielt werden. Und die hätte man bei einer Naturfaser nicht. Also Wolle zum Beispiel ist eben von Natur aus schweißabsorbierend und relativ schnell trocknend und wärmend und aber auch sogar kühlend und ist deshalb eigentlich irgendwie vorteilhafter. Aber natürlich möchte nicht jeder in einem Bio-Baumwoll-T-Shirt laufen gehen oder in einem Wollhemd. Ich mache das sogar ganz gerne, aber das muss dann eben auch ein wirklich sehr dünne Wolle sein. Die gibt es aber auch durchaus. Das größte Problem sind aber wahrscheinlich die Laufschuhe, weil die eben funktionell bedingt eigentlich praktisch aus irgendeiner Art Gummi-Schaumstoff-Mischung sein müssen. Also mindestens die Zwischensohle, weil wir eben diese Dämpfung einfach brauchen zum Laufen. Zumindest sind wir als Läufer daran gewöhnt. Da gibt es natürlich auch die Theorie oder die Idee, dass man es mit Minimalschuhen versuchen kann, die keine Dämpfung haben. Wir haben ja neulich im Heft sogar gerade Laufsandalen getestet, die also sozusagen nur ein Stück Gummi unterm Fuß bieten und keine Zwischensohle. Das ist aber dann schon für hartgesottene Läufer, deren Gelenke das irgendwie gewohnt sind.
Ja, ich glaube wirklich, es ist eine Gewöhnungssache. Also ich teste auch gerade Barfußlaufschuhe und mache das jetzt schon eine ganze Weile und habe wirklich nach den ersten paar Mal solche Muskelkater gehabt.
Das ist einfach ein ganz anderer Bewegungsablauf, der sich dabei einstellt. Dazu ist der Körper durchaus in der Lage, eigentlich sich im Grunde an alles zu gewöhnen. Ich habe es auch schon probiert, für unsere Seite ausprobiert, irgendwie mit normalen Chucks in die Redaktion zu laufen, die eben auch diese Zwischensohle nicht haben. Das geht auch, aber das kann man nicht immer machen. Und wir empfehlen unseren Lesern ja immer, dass sie gute Laufschuhe brauchen und das nicht ohne Grund, denn wenn man regelmäßig laufen will und sich daran gewöhnen will, dann sind Laufschuhe schon eine sehr gute Idee, also eben wie die mit ihrer Dämpfungs- und ihrer Stützfunktion. Und die wird schon am besten erzielt mit Kunststoffen, das ist dann in der Zwischensohle irgendwie EVA oder PU oder sowas, aber eben leider Mineralöl basiert und nicht abbaubar, und dafür gibt es bislang auch keine Ersatzstoffe oder bestenfalls welche mit Beimischung. Einige Hersteller fangen damit jetzt an, also dass sie versuchen, wenigstens dann den ganzen Schuh aus einem Material zu machen, damit man dann wenigstens später ihn recyceln kann. Denn das kommt ja dazu bei Sportbekleidung, dass sie eben irgendwie nicht aus einem einzelnen Material, einer einzelnen Faser besteht, sondern häufig aus Mischfasern. Und diese Mischfasern lassen sich eben nicht wirklich recyceln, sondern eigentlich im Grunde nur schreddern. Und das Geschredderte wird dann eben irgendwie zu komischen Fliesen, die man vielleicht als Dämmmaterial benutzt oder als Malerflies. Das kann man ja im Baumarkt kaufen, wenn man renoviert. Und dann kann man aber schon sehen, dass das eigentlich nicht so richtig schick ist. Also nochmal anziehen möchte man das jetzt nicht als Klamotte. Oder wenn dann müsste man es nochmal wieder chemisch bleichen und neu zusammensetzen und aufbereiten. Und das ist eben sehr aufwendig. Und dabei gehen eben gleich wieder enorme Mengen an Rohstoffen drauf. Und letzten Endes führt das eben eigentlich nur dazu, dass wir uns wirklich überlegen müssen, was wir brauchen, dass wir nicht so viele Teile uns in den Schrank legen oder sie gar irgendwie nach kurzer Nutzungsdauer schon wieder irgendwie in den Müll werfen, sondern sie erstens vernünftig irgendwie zurück in irgendeinen Kreislauf geben, so gut es geht. Also eben in die Kleidersammlung oder verschenken oder natürlich idealerweise, es gibt verschiedene Hersteller, die sogar Sachen zurücknehmen. Dazu gibt es leider noch keine Pflicht. Das wäre natürlich eigentlich auch ein kluger Aufruf an die Politik, sich darum mal zu kümmern, dass man Hersteller dazu verpflichtet, Sachen zurückzunehmen, die ökologisch bedenklich sind und eben sich nicht zersetzen auf der Müllkippe. Für uns als Läufer heißt es aber auch, dass wir vielleicht technische Innovationen ein bisschen stärker hinterfragen sollten. Also ob wir denn wirklich irgendwie diese Funktionen, die da so benannt werden und die so gut klingen, nämlich atmungsaktiv und ich weiß nicht was geruchshemmend, ob wir die erstens wirklich brauchen und ob die auch eigentlich tatsächlich besser sind oder so gut funktionieren, wie uns das angepriesen wird. Ob nicht am Ende entweder wie Martin das macht mit nacktem Oberkörper laufen im Sommer oder aber mit eben meinem dünnen Wollshirt oder aber mit irgendwas durchlöchertem nicht genauso atmungsaktiv ist oder noch mehr. Atmungsaktiv nennen sich ja lustigerweise auch häufig gerade Kleidungsteile, die atmungsaktiv nun wirklich gar nicht sind, die das nur gerne sein möchten, also eben irgendwie Jacken oder Hosen, die aber zuerst mal eben eigentlich vor Regen oder Wind schützen sollen und das Atmungsaktive wird dann noch hinten dran gehängt und all diese Funktionen, also das Windabweisende, das Regenabweisende und das Atmungsaktive sind dann eben wiederum Sachen, die eben irgendwie durch chemische Behandlung hergestellt werden müssen und diese ganze Chemie, die wäscht sich raus beim Waschen und landet damit in der Umwelt und sie vergeht eben auch nicht, wenn man es irgendwann nicht mehr trägt und irgendwie entsorgt das Teil.
Und wenn ich jetzt aber sage, ich könnte wirklich meine Funktionsjacke gebrauchen, denn ich habe noch keine und möchte mir eine kaufen, die einigermaßen verträglich nachhaltig hergestellt ist, welche Möglichkeiten habe ich denn da als Konsument? Also was wären Anlaufpunkte?
Also ich würde einerseits auf Label achten, also weil es doch inzwischen viele Hersteller Label nutzen, die auch anerkannt sind, um zu zeigen, dass sie eine sowohl eine möglichst nachhaltige Produktion haben, als auch eine faire Herstellung. Dafür gibt es zum Beispiel den Blue Sign Standard, der eben irgendwie sogar die ganze Herstellungskette abbildet. Es gibt aber auch noch eine ganze andere Reihe von Labels für faire Herstellung, also die eben auch auf die Arbeitsbedingungen achten oder eben Ökotex, die eben irgendwie auf die Gifte in den Materialien achten. Also diese Label sollte man einerseits beachten, dann sollte man vielleicht auch achten auf eine möglichst regionale Herstellung, also keine Herstellung in Asien, sondern idealerweise in Deutschland oder jedenfalls in Europa und eben auch eher in den westlichen Ländern, was eben auch gleichzeitig den Vorteil hat, dass wir hier schärfere Regeln haben, sowohl für die Herstellung, also was die Arbeitsbedingungen angeht, als auch für Abwasserbehandlung. Und damit ist das eben auch von vornherein, wenn es in Europa produziert ist, etwas nachhaltiger als etwas, das in Asien produziert ist.
Große Firmen wie Nike und Adidas beispielsweise haben ja ihre Produktionsstandorte meistens, lass mich lügen, in Asien. Sollte ich diese Produkte dann vollkommen meiden, weil sie eben nicht in Deutschland produziert werden? Oder gibt es auch da Möglichkeiten, Produkte zu erwerben, die nachhaltig produziert sind?
Da muss man sich natürlich die Hersteller und die Produkte jeweils genau ansehen, aber ich würde schon sagen, also dass man idealerweise eben Sachen kauft, die so gut wie möglich biologisch abbaubar sind, also eben gar nicht erst aus Kunststoff oder wenn, dann mit den genannten Labels versehen.
Ah. Aber Ela, ich glaube, du warst ja neulich erst bei Adidas, oder? Die haben ja schon einige Strategien und Ansätze, um da überhaupt mal anzukommen an dieses Thema Nachhaltigkeit.
Tatsächlich gibt es auch eine Geschichte dazu in der Green Issue zum Futurecraft Loop. Das ist ein Adidas-Ansatz, um Laufschuhe nachhaltiger zu machen tatsächlich. Und der Schuh ist schon aus Kunststoff, der soll aber immer wiederverwertet werden. Also im Prinzip geht es dann darum, dass normale Laufschuhe aus vielen verschiedenen Materialien sind und sie dadurch nicht wiederverwertet werden können, weil da noch Klebstoffe dran sind und so weiter und so fort. Und das kann man eben nicht mehr trennen und deswegen kann man aus den Laufschuhen nicht einfach einen neuen herstellen. Und jetzt hat man sich gedacht, okay, wenn wir ein und dasselbe Material für alles benutzen, dann können wir das nachher wieder einschmelzen und einen neuen Laufschuh daraus machen. Ja. Ist ein Ansatz, muss man sich halt auch fragen, inwiefern.
Funktioniert das natürlich nur dann, wenn der Laufschuh auch tatsächlich wieder dahin zurückkommt, wo er herkam. Also das ist dann gebunden an einen einzelnen Herstellungsprozess, oder? Also, oder naja gut, dann müsste man sich ansonsten vielleicht unter den Herstellern einigen, dass man jetzt nur noch genau dieses Material verwendet und kein anderes. Und dass man dann eine Kette aufbaut, die eben irgendwie die Produkte wieder einsammelt nach Gebrauch.
Damit das müssen ja nicht unbedingt alle Hersteller machen, ne? Aber sobald ein Hersteller eines Schuhs sagen würde, okay, gibt ihn uns zurück, wäre das ja schon mal ein Ansatz.
Ja, dafür bin ich ja auch, dass man eben den Herstellern das einfach aufbrummt und ihnen sagt eben irgendwie, was ihr da produziert, das müsst ihr auch zurücknehmen. Ihr seid es, die verantwortlich sind für die Entsorgung.
Aber ich meine, im Prinzip funktioniert das ja bei Technikgeräten auch und bei Batterien. Jeder, der so etwas verkauft, muss es auch hinterher wieder zurücknehmen und dafür sorgen, dass das halt entsprechend vernünftig recycelt wird.
Aber es liegt auch an uns, die Batterien wieder zurückzubringen und es liegt auch an uns, die Unternehmen auszuwählen, die eben jene Rückgaberecht oder das Rückgaberecht anbieten. So, das heißt, wir müssen auch den Anfang machen. Da kann man den Unternehmen noch so viel aufbrummen. Es würde ein Unternehmen meiner Meinung nach schon reichen, dass das macht, wenn wir alle uns dazu entscheiden würden, dass wir die Produkte wieder zurückgeben.
Ja, auch bei Batterien ist es ja tatsächlich verpflichtend, dass das so gemacht wird. Und ich glaube, es ist auch in der Bevölkerung eigentlich relativ gut anerkannt, dass Batterien, Elektrogeräte einfach zurückgebracht werden oder zum Recyclinghof und da vernünftig sortiert werden. Klar, Ausnahmen gibt's immer, aber
und du meinst, das haben wir eben gut für Lauf- und Sportbekleidung noch nicht und das müsste man eben. Nee, da geht
es
nicht.
Also es ist ja schon die Frage, wo steckt man denn sein kaputtes Lauf-T-Shirt hin? In die Restmülltonne, weil das ist ja jetzt auch nicht durch irgendwie Plastikmüll irgendwie recycelbar, weil es einfach so gemischte Kunststoffe gibt, ja, dass es wahrscheinlich gar nicht recycelt werden könnte, wenn man es in den gelben Sack steckt.
Ich benutze es zuerst noch als Putzlamm tatsächlich.
Aber das saugt doch gar nichts auf.
Am besten noch das Wasserabweisende.
Ja, genau, Regenjacke oder so.
Zu dem Thema Regenjacken, da hatten wir noch die Frage, ich glaube, da ist noch relativ wichtig, diese perfluorierten Kohlenwasserstoffe zu vermeiden, die ja oft dazu verwendet werden.
Das ist aber was anderes als Mikroplastik, richtig?
Ja, also es sind, glaube ich, letzten Endes die Membranen, die aus solchen Sachen bestehen.
Zum Beispiel Gore-Tex ist, glaube ich, nicht PFC-frei.
Auf keinen Fall.
Andere Hersteller aber schon, ja. Deswegen kann man ja da
das ist achten. Also PFC ist im Moment gerade so in der Branche, glaube ich, angekommen, dass das ein Problem ist. Also und deshalb gibt es auch die ersten Hersteller, die das bei ihren Produkten deklarieren, dass die PFC-frei sind. Da gibt es dann auch noch Unterschiede zwischen verschiedenen Fluorkarbonen, also PFC-U oder ich weiß nicht, wie das dann noch heißt. Da muss man so also ein bisschen darauf achten, dass es, dass, wenn es nur das eine ist, PFC-UA oder wie auch immer es heißt, dann ist es unter Umständen nur ein Ersatzstoff, der da verwendet wird, aber eigentlich sollte es möglichst PFC und also damit fluorkarbonfrei sein. Und das ist bislang eben ein viel genutztes Material, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Und das ist eben für uns als Sportler, als Läufer einfach die Frage, brauchen wir überhaupt eine wasserdichte Jacke? Also wenn wir als Läufer stellen ja eigentlich immer fest, wir gehen raus mit einer wasserdichten Jacke und dann sind wir zwar von außen trocken, aber dafür von innen nass, weil wir eben einfach von innen nicht nur geschwitzt haben, sondern eben irgendwie der Temperaturunterschied führt zu so einem Kondenswasser an der Jacke. Das hatte ich neulich auch am Wochenende. Ich dachte, es regnet, ich gehe raus mit einer wasserdichten Jacke, laufe einmal um die Alster und auf dem Rückweg schon hatte ich irgendwie Wasser hier im Ellenbogen. Also eben PFC, Fluorkarbone sind einfach irgendwie ganz langlebige chemische Verbindungen, die in der Natur nicht abgebaut werden können und die in der Herstellung von Sportkleidung auf irgendwelche Fasern aufgetragen werden, damit die wasserdicht sind und die dann aber leider, wenn die Kleidung entsorgt wird, immer noch da sind und aber vor allem sich auch zwischendurch in der Wäsche rauswaschen und deshalb die Umwelt belasten. Also die gilt es eigentlich möglichst zu vermeiden. Und dafür gibt es entweder allgemeine Label oder aber speziell den Hinweis von vielen Herstellern inzwischen, dass ihre Beschichtungen oder Membranen PFC-frei sind.
Worauf wir, glaube ich, auch noch eingehen sollten, jetzt sind ja schon die Stichworte gefallen, Umwelt und die Natur. Und wir Läufer haben ja auch so eine Angewohnheit, dass wir irgendwie ständig draußen in der Natur rumrennen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist das überhaupt gut, dass wir über Trails laufen und ja eigentlich die Natur ein Stück weit zertrampeln? Oder dürfen wir das, weil das irgendwo natürlich ist und der Natur gar nicht so schadet?
Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, vor allem wenn man diesen Trail, über den man dann gerne laufen möchte, nicht direkt vor der Haustür hat, sondern dazu erstmal ins Flugzeug steigt und irgendwo hinfliegt. Dann finde ich es gar nicht mehr nachhaltig. Mhm. Generell, wenn man in der Nähe eines Trails ist, wobei Trails sind ja auch, es sind ja einfach Naturwege. Also wichtig ist, glaube ich, dass es Wege sind, dass man nicht einfach so durch die Natur läuft, irgendwelche Vögel aufschreckt oder andere Tiere, sondern dass man sich schon daran hält, auf den Wegen zu bleiben. Und ich finde es in Ordnung, wenn man auch in Naturschutzgebieten auf den Wegen bleibt und da läuft. Es ist einfach nochmal ein anderes Laufen und man spürt die Natur auch mehr dann und schätzt sie, glaube ich, auch mehr, wenn man sie einfach so intensiv erlebt.
Ja, und das ist ja auch sogar, lässt sich ja sogar belegen, haben wir da nicht sogar Zahlen dazu?
Genau.
Wir machen ja regelmäßig Umfragen unter den Lesern und Käufern des Hefts und da stellt sich dann eben auch heraus, also dass tatsächlich Läufer eben irgendwie ein anderes Umweltbewusstsein haben als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Genau, also tendenziell ist, glaube ich, sind schon viele Menschen offen für soziale, ökologische Bedingungen bei den Dingen, die sie kaufen, aber bei Läufern ist das nochmal stärker und auch speziell bei Wald- und Geländelauf. Das ist zum Beispiel, ich bin bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr zu bezahlen, sagen normalerweise sagen von allen Befragten 32,9%. Bei den Trailläufern sind es immerhin 38,8. Also es sind schon in vielen Bereichen erhöhte Zahlen bei den Läufern oder Nahrungsmittel aus ökologischem Anbau und Bioprodukte sind es 31,9%, die darauf Wert legen im Vergleich zu 26,6 in der Gesamtbevölkerung. Also tendenziell sind Läufer schon ein bisschen umweltbewusster. Ob das jetzt daran liegt, dass sie durch Trails laufen und die Natur anders erleben, mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber es gibt da durchaus einen Zusammenhang.
Ja, also ich für mich rein subjektiv kann auch irgendwie sagen, je mehr ich draußen unterwegs bin, desto mehr entwickle ich so einen Blick dafür, glaube ich. So, oh, da liegt jetzt Müll rum, direkt ein Mülleimer daneben ist in der Stadt. Auch wenn man durch die Stadt läuft da tatsächlich.
Ja, das ist auf dem Trail, finde ich das allerdings dann unverständlich. Ja. Manchmal sieht man ja auch, dass es offensichtlich von Sportlern ist, weil es irgendwelche Riegel sind oder so. Das ärgert mich dann besonders.
Also gleich
weil man
einsammeln.
Die Natur irgendwie benutzt, sage ich mal, oder sich in der Natur bewegt, dann sollte man sie auch so hinterlassen, wie sie halt einfach vorher war.
Aber generell könnte man eben vielleicht sagen, dass das Laufen und vielleicht auch Sport allgemein schon dann eher dazu beitragen oder jedenfalls beitragen sollten, dass man sich daran gewöhnt, auf den eigenen Füßen durch die Natur zu gehen und sich die Umwelt, die Welt zu erschließen, als jetzt mit dem Auto oder mit dem Flugzeug gar. Und das ist ja eine faszinierende Erfahrung als Läufer, welche Strecken man doch mühelos zurücklegen kann auf den eigenen zwei Beinen, wenn man sich erst mal ein bisschen dran gewöhnt hat. Also ich weiß noch, wie fasziniert ich gewesen bin, als ich das erste Mal in Hamburg irgendwie so am anderen Ende der Stadt stand und dachte, hoppla, ich bin ja gerade hierher gelaufen und es macht mir auch gar nichts aus, den gleichen Weg wieder zurückzulaufen. Normalerweise, also früher hatte ich immer das Gefühl, dafür bräuchte ich irgendwie ein Verkehrsmittel. Und insofern ist Laufen vielleicht tatsächlich irgendwie und auch gerade das Laufen in der Natur durchaus dazu gut, einem zu zeigen, dass man nicht viel mehr braucht als das, was man an sich hat. Also ein paar ganz elementare Klamotten und schon kann man sich durch die Gegend bewegen und dann kann man vielleicht noch ein Fahrrad dazu nehmen. Natürlich kann man auch mal ein Auto benutzen, wenn es nicht anders geht, aber das Bewusstsein wäre dann da eben irgendwie das Entscheidende, dass man feststellt, in diese Natur möchte man eigentlich nicht mit irgendwelchen Geräten und mit irgendeinem Lärm hinein, sondern eben irgendwie bestenfalls mit sich selbst und der eigenen Wahrnehmung.
Genau, und ich glaube, dass da einfach, ob jetzt Laufen, Fahrradfahren oder Sport allgemein, halt einfach der Respekt gegenüber, ob es jetzt Anwohnern oder halt die Natur ist. Ich laufe nicht durch eine frisch gepflanzte oder eine total natürliche Blumenwiese, sondern nehme halt den Weg daneben. Genauso mache ich keine Liegestütze oder sowas auf einer Blumenwiese oder reiße einen Busch raus, weil ich da gerade was machen möchte, sondern suche mir halt den Platz, der irgendwie eh da ist.
So. Ja, es ist gewissermaßen eine Ästhetikfrage. Also
man macht genau, das nicht. Und eine Frage des Respekts halt, finde ich.
Besteht dieser Respekt bei Laufveranstaltungen auch noch? Also wenn es ein großes Trail-Event gibt, da finde ich, es kommen alle mit dem Auto oder fliegen hin. Ich glaube, da kann man darauf achten, dass man es nachhaltig macht. Also klar, es gibt Veranstaltungen, wo man vielleicht mal mitmachen möchte, die wir ja auch oft mal vorstellen im Heft, was einfach auch tolle Erlebnisse sind. Und ich glaube, man kann aber selbst gucken, dass man es dann nachhaltig gestaltet, dass man zum Beispiel mit der Bahn anreist oder Fahrgemeinschaften bildet.
Und das Papier vom Riegel eben nicht auf der Strecke einfach in die Gegend wirft.
Genau. Und diese Veranstalter, also viele der Veranstalter, tun ja auch schon was dafür. Also schenken das Wasser nicht in Plastikbechern aus, sondern verpflichten die Starter, wiederverwendbare Becher mitzunehmen. Hm.
Solche wiederverwertbaren Becher gibt's ja, glaube ich, mittlerweile auch schon bei Cityläufen.
Richtig. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast hier mal angeguckt, was denn so die großen Marathons in Deutschland, aber auch darüber hinaus so für die Nachhaltigkeit tun. Davor sollte man sich, glaube ich, erstmal einen Eindruck überhaupt davon verschaffen, was so eine Mega-Veranstaltung wie jetzt zum Beispiel der Berlin-Marathon mit 40.000 Teilnehmern überhaupt für einen ökologischen Fußabdruck macht. Wir vier, zumindest von Runner's World, wir sind ja alle schon mal bei so einer großen Laufveranstaltung gelaufen. Und mir ist da immer die Kinnlade runtergefallen, dass man dann knöcheltief in den Plastikbechern steht. Mhm. Vor allen Dingen dann irgendwie im hinteren Feld, wo dann wirklich man die Straße nicht mehr sieht. Und da steht ja so im krassen Gegensatz zu dem, was Laufen eigentlich ist. Nämlich, dass man eigentlich gar nicht so viel dafür braucht, wie wir schon gehört haben. Plastikbecher sind das größte Problem. Bis zu 1 Million davon werden beim Berlin-Marathon jährlich verbraucht.
Bei einem Laufen,
ja.
1 Million Becher.
Ja. Und was ist dann mit denen passiert? Die wurden wahrscheinlich nicht recycelt in der Vergangenheit.
Das weiß ich nicht genau. Also normalerweise ist es ja so, dass dann einfach die Müllabfuhr, so der Straßendienst dann kommt und den ganzen Müll gesammelt weg tut und die dann nicht speziell recycelt werden, was natürlich total schlecht ist. Und neben den Bechern gibt es eben auch ganz viel Einwegplastik, was bei so einer Veranstaltung verbraucht wird. Fängt an bei den Kleiderbeuteln und den Goodie-Bags, die es ja ganz oft gibt, schon auf der Marathonmesse, die am Anfang stattfindet. Es gibt Einweggeschirr, wenn es so eine Pasta-Party gibt zum Beispiel, dann im Zielbereich die Wärmedecken, die man ja auch ganz oft um die Schultern irgendwie gelegt bekommt. Dann kommen natürlich die ganzen Zuschauer dazu, die vielleicht auch nochmal irgendwie an der Strecke sind und dort Müll verursachen. Und so kommen dann ganz schnell mal so 40 Tonnen Müll bei einem Laufevent wie jetzt dem Berlin-Marathon zusammen. Und dazu kommt natürlich die normale Logistik, die für so eine Großveranstaltung immer dabei sein muss. Da müssen Generatoren betrieben werden, da kommen LKW und bringen Material, die Technik. Und natürlich die Läufer, Teilnehmer, Zuschauer, die dort auch anreisen und das im Zweifel mit dem Auto machen und das eben auch eine sehr große CO2-Menge verursacht. Ja, aber was machen die Veranstalter dagegen? Also tatsächlich gibt es ein Bewusstsein jetzt in letzter Zeit dafür. Ich habe mir mal drei ganz gute Beispiele rausgesucht. Einmal der Köln-Marathon, die sich jetzt beim Bastei-Lauf, was der 5- und 10-Kilometer-Lauf in Köln ist, von den gleichen Veranstaltern, mal überlegt haben, was sie denn gegen die Becher machen können und jetzt nicht mehr auf die Einweg-Plastikbecher setzen, sondern eben ein Mehrwegsystem etablieren, wo eben an den Getränkestationen härtere Becher aus Hartplastik ausgeschenkt werden, die dann auch direkt danach in eine Auffangstation wieder zurückgeworfen werden sollen. Die werden dann gereinigt und können gleich an dem Tag nochmal für die nächsten Läufer verwendet werden und später dann eben auch wieder recycelt werden. Nachteil.
Also werden die dann im nächsten Jahr nochmal verwendet, oder?
Okay. Genau. Nachteil dabei ist natürlich, dass man die nicht zerdrücken kann. Also man kennt das ja, dass man die oft so ein bisschen kleiner macht, damit man da besser draus trinken kann. Das geht dann dabei nicht. Und dass man natürlich ein bisschen leichter stolpern kann, wenn die dann doch nicht in die dafür vorgesehenen Behältnisse geworfen werden, sondern eben als Hindernis auf dem Weg liegen. Da macht es der Berlin-Marathon anders. Die haben ja im letzten Jahr schon mal diese weichen, wiederverwertbaren Plastik- beziehungsweise Silikonbecher verwendet, beziehungsweise getestet. Und die wird es im nächsten Jahr auch wieder geben. Die heißen Soft Cups und kann man dann theoretisch danach auch behalten und so für sich selber dann benutzen, damit man keine Becher verbraucht. Und die gibt es jetzt auch bei anderen Veranstaltungen. Also Wien testet das zum Beispiel in diesem Jahr auch.
Sollen die recycelt werden oder sind die, also ich meine, wie sind die gedacht, dass man sie auch mit nach Hause nimmt für und länger nutzt oder sind die recycelfähig oder beides?
Ich glaube beides. Ja. Also
und warum soft? Also damit man sie ein bisschen zusammendrücken kann.
Genau, damit man sie bequem in der Hand halten kann.
So als Schnabeltasse.
Ja, oder auch in die Kleidung irgendwo in eine Stadt stopfen kann. Oder so.
Ja. Genau, die werden dann auch mitgenommen. Ne? Also jeder Läufer hat so einen Becher und kann bei jeder Getränkestation diesen Becher immer wieder verwenden.
Wobei es auch Läufe gibt, die eben diese Becher ausschenken. Also die eben nicht dieses Mitnahmeprinzip haben, sondern eben die Becher an der Station stehen haben.
Geht beides. Und der Lauf nimmt dann die die Becher wieder zurück.
Ja, genau. Okay, verstehe. Darüber hinaus gibt es noch mehr Ansätze, was man machen kann. Zum Beispiel Medaillen kriegt da jeder Finisher bei den großen Laufveranstaltungen. Die sind meistens aus Metall. Da kostet auch die Herstellung, der Transport und so weiter ganz viel CO2. Und der Köln-Marathon macht zum Beispiel dieses Jahr Holzmedaillen.
Handgesicht.
Genau. Handgraviert auf jeden Fall, Peter.
Handgraviert, süß.
Was laut den Veranstaltern 20 Tonnen CO2 spart.
Nicht schlecht.
Und ich habe noch ein letztes Beispiel vom London-Marathon, die von sich selber behaupten, dass sie oder den Anspruch haben, dass sie der Vorreiter in Sachen nachhaltige Sportevents werden wollen. Und das Ziel haben, Zero Waste bis zum Dezember 2020 zu werden. Sie haben einen ganzen Katalog da bei sich auf der Internetseite, was sie alles machen. Nämlich auch zum Beispiel so ein Recycling-System der Wasserbecher. Da werden nämlich auch alle Becher, die dort verbraucht werden, direkt einzeln eingesammelt von einem Unternehmen und dann wieder recycelt. Also nicht mit dem normalen Müll zusammen, sondern eben direkt recycelt. Die Getränkestationen allgemein wurden von 26 auf 19 verringert, was schon mal eine ganze Menge Plastik einspart.
Gibt es einfach weniger zu trinken.
Genau, also
dafür. Ich habe gerade mal kurz gerechnet, aber 19 Stationen bei einem Marathon ist noch okay. Ne? Da kriegt man schon noch genug zu trinken.
Außerdem möchte man grundsätzlich weg von dem Prinzip Versorgung durch Becher, sondern eher so hin zu dem Prinzip, der Läufer versorgt sich selbst mit einem Gürtel, wo er entweder eine Flasche selber mitträgt oder dann eben so einen wiederverwertbaren Silikonbecher, den er dann auffüllen kann an Wasserstationen. Was eben auch, finde ich, eine gute Idee ist, was eben kein unnützes Plastik mehr verbraucht. Und ganz interessant, es werden 30.000 essbare Seegraskapseln an die Läufer ausgegeben, die dann mit einem Elektrolytgetränk gefüllt sind und die man sich dann so wie so eine Kirschtomate in den Mund stecken kann und die dann so platzen.
Gourmet-Laufen.
Aber da ist dann nicht sehr viel Wasser drin, nehme ich mal an, in dieser Kirschtomate aus Seegras.
Ja, ein bisschen größer als eine Kirschtomate sieht sie, glaube ich, schon. Also ich habe mir so die so ein bisschen kleiner als faustgroß vielleicht. Also man hat da dann so einen Mund voll.
Dann hat man doch ein bisschen zu schlucken.
Ja, das glaube ich auch. Also man kann auch eine Ecke abbeißen und das dann so austrinken. Und dann die Verpackung liegen lassen, denn die ist ja biologisch abbaubar.
Die Frage ist, kann man das noch, wenn man gerade im Marathon läuft?
Vielleicht sollen sie es nicht auf den letzten 5 Kilometern austeilen.
Und es gibt nur 30.000? Ich meine,
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal so der Test.
Okay.
Und dann, wenn sich das bewährt, dann kann das weiter.
Ja, dann könnte man ja jetzt sagen, alle ab nach London zum Marathon laufen, wenn die Zero Waste sind. Dann würden wir natürlich wieder CO2 verbrauchen.
Wir schwimmen rüber.
Ach, schwimmen. Sehr gut.
Ja. Nee, man kann ja auch mit dem Zug, ne?
Das stimmt. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, es ist ganz schwierig, alles richtig zu machen, glaube ich. Also wir haben jetzt auch total viel besprochen, aber letztlich ist das ja so ein zweischneidiges Schwert mit der Nachhaltigkeit. Also wenn ich das eine mache, eine Zero-Waste-Veranstaltung, dann habe ich mitunter zum Beispiel wieder Emissionen, um dorthin zu kommen. Also ist halt so die Frage, wie gut kann man es machen vielleicht? Grundsätzlich ist es aber dennoch gut, sich Gedanken um das Thema zu machen. Und ich glaube, dass ja auch kleine Schritte besser sind als gar keine Schritte. Wenn ich zweimal in der Woche mit dem Rad zur Arbeit fahre und einmal zur Arbeit laufe, dann ist das ja noch besser, als würde ich 5-mal pro Woche mit dem Auto zur Arbeit fahren.
Es gibt ja nicht nur irgendwie City-Lauf-Veranstaltungen, sondern halt auch die vielleicht nicht selber laufen möchten, sondern Leuten beim Laufen zugucken möchten, zum Beispiel beim Fußball. Und da gibt es diverse Stadien, die halt schon nachhaltige Ansätze auch haben, wie zum Beispiel der Signal Iduna Park in Dortmund, die einfach auf 100% erneuerbare Energien setzen für alles, was sie an Strom verbrauchen. Und dann gibt es diverse Stadien in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, die Solarzellen haben, die ihre Sitzschalen, die ja komplett aus nachhaltigen Ressourcen hergestellt sind. Und was, wie ich finde, das Coolste war, ist das Stadion oder eines der Stadien in Rio de Janeiro, das Morro da Mineira, glaube ich, heißt es. Und zwar haben die Platten unter dem kompletten Rasen verlegt und diese Platten absorbieren die kinetische Energie der Fußballspieler, also die normale Auftrittsenergie, und die wird absorbiert und in Energie umgewandelt und dadurch wird einfach das Stadion beleuchtet oder das komplette Stadion mit Energie versorgt. Heißt, im Grunde versorgt sich das Stadion komplett selbst
dadurch, dass da einfach nur Bewegung stattfindet.
Das ist eigentlich eine gute Idee für Sportevents.
Kannst du überall machen.
Ja. Gerade Olympische Spiele der Nachhaltigkeit. Also es gewinnt der, der am meisten Strom produziert.
Ja, also das lässt sich ja, also im Idealfall kann halt auch so ein Berlin-Marathon, ne, die kompletten 42 Kilometer können mit diesen Platten ausgelegt werden. Könnte kosten, könnte relativ viel CO2 verbrauchen, die da hinzubringen und herzustellen. Aber vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für die Zukunft. Oder überhaupt auf Straßen, weil ein Auto wiegt auch.
Ja, also es gibt ja total viele Ansätze und eigentlich ist ja das Schwierige, die jetzt noch flächendeckend umzusetzen, glaube ich. Deswegen würde ich jetzt auch mal so sagen, man kann ja auch sagen, wieso ist es doch bekloppt, eine Green Issue zu machen und die auf Papier zu drucken. Wir haben es trotzdem getan, denn irgendwie ist es ja auch wichtig, einfach für das Thema zu sensibilisieren, denn es liegt an uns, diese Ansätze ja zu nutzen und umzusetzen und vielleicht auch unser eigenes Konsumverhalten zu überdenken und nachhaltiger zu werden. Und da bin ich jetzt natürlich sehr gespannt, was so eure Geheimtipps sind. Macht ihr schon irgendwie 1, 2, 3 Sachen anders?
Also im Alltag mache ich schon sehr viel anders, aber als nächstes steht jetzt erstmal ein Urlaub an und der findet traditionellerweise auch ziemlich nachhaltig statt, denn wir fahren mit dem Fahrrad nach Holland und zelten da.
Sehr cool.
Sehr cool. Ja, ich versuche in letzter Zeit tatsächlich immer mehr auf das Thema Müll zu achten und im Idealfall gar keinen Müll mehr zu produzieren. Heißt, wenn ich irgendwie einkaufe, kein Plastik und nichts mehr zu bestellen und einfach ganz, ganz viel Müll zu reduzieren.
Und klappt das?
Relativ gut. Also klar, wir kriegen natürlich immer wieder irgendwelche Sachen geschickt. Da ist Müll bei, dann ist es schwierig, irgendwie den nicht anzufassen. Der ist dann halt da. Und auch sonst, ich versuche auf dem Markt einzukaufen, da klappt's halbwegs, aber selbst der Salat wird dann meistens schon in eine Plastiktüte, selbst beim Biostand eingepackt, ja, weil der sich in Papier wohl nicht so gut hält. Ich sag dann schon immer, nee, pack hier in die Tüte, ich pack's zu Hause direkt in den Kühlschrank. Ja, da sind schon recht witzige Diskussionen mit den Marktstandleuten entstanden. Klappt so halbwegs, aber ich versuch's.
Plastik im Supermarkt vermeiden ist ein cooles Stichwort. Ich habe da nämlich noch einen kleinen Trick. Und zwar, wenn du deine Kirschtomaten beispielsweise einzeln abwiegst und dann aufs Band legst, ganz nach hinten ans Band, also hinter deine ganzen anderen Einkäufe, dann hast du am Ende noch Zeit, deine ganzen Sachen in deinem Rucksack zu verstauen, weil die Frau an der Kasse oder der Mann an der Kasse noch die einzelnen Kirschtomaten wiegen muss.
Das ist ja gemein.
Das ist nicht gemein, das ist nicht. Wir sparen uns die Tüte und das muss sowieso gewogen werden. Deswegen einfach ans Ende des Bands legen und dann in Ruhe einpacken.
Es gibt da so Netzbeutelchen, ja, in vielen Supermärkten. Da kann man die 20 Kirschtomaten reinpacken.
Dann geht's aber zu schnell, dann hat er keine Zeit zum Einpacken. Ja.
Aber okay. Selbst wenn es 3 Bananen sind, die alle zusammenhängen,
die auf jeden Fall
kann man das
ans Ende des Bands.
Auf jeden Fall ans Ende.
Oder wir verteilen die Tomaten zwischen die einzelnen.
Das wäre dann wiederum fies. Was ich aber seit Anfang des Jahres versuche, ist, mich vegetarisch zu ernähren, beziehungsweise kein Fleisch zu kaufen, beziehungsweise zu essen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich vegan leben kann, weil mir tierische Produkte doch sehr gut schmecken, aber ich versuche auf jeden Fall kein Fleisch von mir aus mehr zu kaufen.
Bei mir ist so ein bisschen anschließend an meine Becherrecherche. Ich fand es ja schon immer so absurd, Wasser, also sei es stilles Wasser oder Wasser mit Kohlensäure, in Plastikflaschen zu kaufen und dann zu sich zu transportieren. Deswegen verzichte ich da relativ konsequent drauf und trinke Leitungswasser. Und viele haben ja so Bedenken, dass da nicht so genug, dass da irgendwelche Schadstoffe drin sind oder nicht genug Mineralstoffe. Wenn man sich da besser fühlt, kann man natürlich einen Wasserfilter irgendwie benutzen oder so. Oder das Wasser irgendwie mit Geschmack irgendwie anreichern und dann klappt es eigentlich auch ganz gut.
Ich finde das auch sehr sinnvoll, also dass man alle Wegwerfprodukte einfach irgendwie meidet, also eben Coffee-to-go-Becher eben auch und eben Plastikbecher braucht man eigentlich nie. Für mich ist allgemein eigentlich Kunststoff immer verdächtig als irgendein Bestandteil in einem Produkt, weil ich immer das Gefühl habe, das wird man nie wieder los. Deshalb versuche ich immer schon Sachen zu kaufen, die langlebig sind, hochwertig, die, also bei Kleidung auch aus Naturmaterialien und die dann wirklich lange zu nutzen und mag auch irgendwie nichts anderes mehr.
Ich habe mir überlegt, ein bisschen weniger zu waschen. Aber nicht mich, keine Angst. Sondern vielleicht die Laufklamotten nach dem Laufen mal direkt mit unter die Dusche zu nehmen und zu gucken, wie sauber sie dabei schon werden. Habe ich noch nicht getestet, ist aber ein Vorhaben für die nächste Zeit.
Hauptsache, du stehst da jetzt nicht eine halbe Stunde unter der Dusche und leerst deine ganze Omo-Packung.
Nein, ich stelle mir einen Timer. Nee, mache ich nicht, aber deswegen werde ich nicht länger
duschen. Das mit dem Waschen ist auch ein gutes Stichwort, glaube ich, weil ich irgendwo gelesen habe, dass eben die das, was wir machen mit Laufkleidung oder Allgemeinkleidung, überhaupt noch eine viel größere Rolle spielt beim ökologischen Fußabdruck als die Herstellung des Produkts. Also das Waschen und Bügeln und Trocknen ist, glaube ich, irgendwie ein Dreiviertel des Ganzen. Das heißt also, etwas weniger oft waschen, schon gar keinen Trockner benutzen und auch gerne mal etwas einfach lüften. Das ist eigentlich sehr, sehr günstig. Und da kann ich auch nur sagen, von meinen Wollpullovern, also die lassen sich hervorragend lüften.
Ja, das waren ganz schön viele Tipps. Das war auch ganz schön viel Input zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, was auf jeden Fall bei rumkommt, ist, dass man schon nachhaltiger laufen kann. Guckt doch mal in unsere Green Issue. Da sind auch einige Tipps drin. Wenn ihr sonst noch welche habt, dann schreibt uns die doch gerne. Vielleicht hatten wir auch noch irgendwas gar nicht auf dem Schirm. Da freuen wir uns natürlich, auch wenn ihr uns das noch zukommen lasst.